Wir haben manchmal so diese Situation, dass wir Gesichter sehen, Orte sehen, Gerüche wahrnehmen, die uns erinnern, in Kontakt bringen mit etwas in der Vergangenheit. Da gibt es Brücken in uns. Wir wissen manchmal gar nicht, welche das ist, aber wir merken nur, da gibt es eine Verbindung. Und manchmal lohnt es sich, ist eigentlich in der Regel immer so, es lohnt sich immer, diesen Verbindungen einmal dann bewusst nachzuspüren. Mensch, was war da? In der Vorbereitung für unseren Auferstehungssonntagspredigttext ging mir das so. Gleich in den ersten Versen, Johannes Kapitel 20, gab es so ein kleines Moment, da war doch was. Und beim Nachspüren, da nehme ich uns jetzt mal mit, beim Nachspüren kamen dabei dann sozusagen folgende Gedanken. Johannes schreibt im Kapitel 20 ziemlich kompakt die Auferstehungszeit Jesu und er beginnt in Vers 1, am ersten Wochentag kommt Maria von Magdala in aller Frühe, als es noch dunkel ist, an das Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab weggenommen ist. Am ersten Wochentag. Am ersten Wochentag, am ersten Wochentag, da war doch was. Was war am ersten Wochentag? Was war am ersten Wochentag? Und dann fiel mir ein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wer weiß, wie es da weitergeht? Die Kiddies, wer weiß, wie es weitergeht? Die ersten Worte in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, da kommt das Wort nämlich her. Wenn Mama und Papa mal sagen, sag mal bei dir im Zimmer, da ist ein Tohuwabohu, ne? Dann meint die Mama und der Papa meistens, das ist ja ein Chaos. Pardon? Und das heißt es auch. Am Anfang war die Erde wüst und leer. Es war Chaos. Nichts war geregelt. Und der Geist Gottes, heißt es dann weiter, was machte der? Der schwebte. Und das Wort, was im Hebräischen dort steht, heißt auch brüten. Und der Geist Gottes brütete über der Urflut. Am ersten Tag. Und was passiert dann? Hey, was war am ersten Tag? Und Gott sprach, am ersten Tag in der Woche geht das Licht an. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist aber eigenartig, dass beim Lesen vom Auferstehungstext diese Erinnerung kommt am ersten Wochentag, hey, da ging in der Welt das Licht an. Und dann, wenn wir nochmal weiter nachdenken, was war denn im Alten Testament der erste Wochentag? Das ist jetzt an die Capsules unter uns, an die. Was ist am ersten, der erste Wochentag im Alten Testament ist? Schabbat. Das ist eigentlich der Samstag, Sonnabend, Schabbat. Und was ist das Besondere an dem Schabbat? Welches Gebot verbindet sich mit diesem Tag, dem ersten Wochentag? Was? Keine Arbeit. Ja, das war klar. Keine Arbeit, genau. Das ist das erste Mal. Arbeitsfrei, genau. Aber was noch? Ist ja nicht nur, wir haben keine Arbeit, Klammer auf, wir machen uns dann welche, sondern, was? Bitte? Ich muss was vorbereiten. Für wen? Für Gott. Dieser Tag ist der Tag für Gott. Am ersten Wochentag macht Gott in der Welt Licht. Am ersten Wochentag in jeder Woche wird der Mensch herausgefordert, sich einzurichten, auszurichten, einzustellen auf Gott. Nur da zu sein für Gott. Und ich dachte so, das wird spannend. Und dann habe ich gedacht, lesen wir einfach mal weiter. An diesem ersten Wochentag am Schabbat macht Maria aus Magdala etwas, was man normalerweise nicht macht. Sie geht auf den Friedhof. Also das hat man auch am Schabbat als frommer Jude nicht gemacht. Aber die Maria hatte gesehen, zugeschaut, wie Jesus, ihr Freund, am Kreuz starb. Und sie wollte ihn wiedersehen. Sie wollte nach ihm schauen. Und so macht sie sich am Schabbat morgens früh auf und sieht, als sie zum Grab kommt, sieht, dass der Stein weggenommen ist. Mehr sieht sie nicht. Neben der Katastrophe, Jesus, ihr Freund, ihr Begleiter, ihr Befreier, ist umgebracht, zu Tode gemartert worden. Und jetzt zu diesem Leid kommt sie hin und entdeckt, das darf nicht wahr sein. Da hat jemand das Grab geschändet. Da hat jemand den Stein weggerollt. Was ist das denn? Ein gigantisch riesiger Stein. Er ist weg. Sie hält es gar nicht aus. Und es heißt es weiter in unserem Wort, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern. Den Jünger, den Jesus liebte. Und sie sagt zu den beiden, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich liebe es, wenn die Bibel so spannend, markant Sätze sagt. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Heute wäre das die klassische Formulierung für eine neue Verschwörungstheorie. Und es war damals eine Beschreibung für eine Verschwörungstheorie. Ja, aber im jüdischen Kalender ist der Schabbat in ihrem Denken der Beginn der neuen Woche. Sie rüsten sich auf den Schabbat und dann beginnen. Ja, am siebten Tag, genau. Aber sie zählen, die beginnen die neue Woche von dort dann zu zählen. So habe ich es gelernt. Aber ist auch egal, sieben oder vom sieben eins, lassen wir es so stehen. Mit diesem Tag, der Rüsttag ist, mit diesem Tag, wo von Gott her sozusagen der für Gott ausgerichtet ist, beginnt sozusagen für den Hebräer die Einstellung, nicht nur die Woche abzuschließen, sondern auch die Ausrichtung, in die neue Woche zu gehen. Maria aus Magdala kommt an diesen Tag an das Grab und entdeckt es. Der Stein ist weggenommen. Und sie formuliert den beiden Jüngern gegenüber, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Sie sagt nicht wer. Zur damaligen Zeit lief auch eine Verschwörungstheorie um, statt zu sagen, der Herr ist auferstanden, bildete sich in den ersten Jahrzehnten eine Theorie heraus, dass der Leib Jesu Christi nur verschwunden, geraubt, gestohlen worden sei. Und man habe ihn beiseite geschafft, um irgendwie indirekt eine Theorie oder eine Theologie der Auferstehung zu begründen. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Irgendjemand, sie hat es nicht überprüft. Es war ja nur der Stein weggenommen. Sie hatte nicht reingeschaut. Sie hatte nur gesehen, der Stein ist weg. Wahrscheinlich, so das Gerücht vielleicht, ist auch der Leichnam weg. Indirekt fordert sie die beiden Jünger auf. Kommt, überprüft das. Was ist da passiert? Irgendwas ist passiert in dieser Nacht. Da machten sich Petrus und der andere Jünger auf und gingen zum Grab. Die beiden aber liefen miteinander. Doch der andere Jünger lief schneller voraus als Petrus und kam zuerst an das Grab. Man könnte jetzt sagen, typisch Männer. Sie machen aus allem entweder ein Spiel oder ein Wettbewerb. Da laufen zwei los und selbst Johannes beschreibt es so, die beiden aber liefen miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Jetzt würden wir vermuten, nun der stürzt hinein, guckt und er beugt sich vor und sieht die Binden da liegen, Aber er geht nicht hinein. Er guckt, er staunt, aber er geht nicht hinein. Nun kommt auch Petrus hinter ihm her und ging in das Grab hinein und sieht die Binden da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Kopf gewesen war, aber es lag nicht bei den Binden, sondern für sich zusammengefaltet an besonderer Stelle. Wir erinnern uns, als Lazarus auferweckt wurde, trat er nach draußen und hatte noch das Gesicht, hatte noch sozusagen das Schweißtuch vor dem Gesicht und musste erst befreit werden. Hier der verborgene Hinweis, hier der Hinweis darauf, die Dinge waren anders. Das Schweißtuch lag an einer anderen Stelle. Es war gefaltet an einer besonderen Stelle. Jetzt erst ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, aber sich nicht hineintraute, jetzt ging auch der andere Jünger hinein und sah, und das ist interessant, und glaubte. Von dem Jünger, der als erster da war, aber sich nicht reintraute, dann erst hineinging und schaute und diese Wirklichkeit wahrnahm von den zusammengelegten Tüchern, dann erst, heißt es, er sah und er glaubte. Dennoch hatten sie nicht verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsste. Dann gingen die Jünger wieder nach Hause. Johannes ist einer der Evangelisten, der immer dann, wenn es spannend wird, auch einen Kommentar zu den Geschehen schreibt. Und an dieser Stelle formuliert Johannes so, dass er sagt, denn sie, in diesem Fall sozusagen Maria aus Magdala und Petrus, denn der Jünger, der Jesus lieb hatte, der glaubte ja, aber die anderen beiden hatten das noch nicht verstanden. Die anderen beiden hatten diese Begebenheit noch nicht zusammengebracht. Mit dem, was sie von der Schrift wussten, zusammengebracht mit dem, was Jesus von sich selber angekündigt hatte. Maria aber stand immer noch draußen am Grab, weinte. Sie war also zurückgeblieben, die Jünger gingen weg. Sie weinte, sie wollte ja noch eigentlich beim Leichnam des Herrn Jesus bleiben, wollte ihn vielleicht salben, wir wissen es nicht. An dieser Stelle jedenfalls sagt Johannes dazu nichts. Wie sie nun weinte, beugte sie sich vor in das Grab und sieh zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen zu Häupten und einen zu Füßen. Und sieht zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, einen zu Häupten und einen zu Füßen. Am ersten Tag der Welt sprach Gott, siehe, es werde Licht. Mitten in der dunklen Gruft, mitten in der Finsternis sozusagen des Todes, sitzen zwei gleißend weiß gekleidete Männer. Einer am Kopf, einer am Fuß. Jesus ist nicht nur teilweise auferstanden, sondern ganz, von Kopf bis Fuß. Mitten in dieser Szene des Todes, der Trauer, der Lebensfeindlichkeit, der Endlichkeit. Mitten da, wo eigentlich alles nur von Tod und Abbruch des Lebens und Trauer kündet, mitten auf dem Friedhof, inmitten eines Felsengrabes, sitzen zwei weiß gekleidete Engel. Zweimal sozusagen gleißendes Licht, helles, gleißendes Licht. Und jene sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Und sie sagt, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Damals wie heute braucht der Mensch Orte für Trauer. Das Schreckliche an dem Unglück der letzten Tage mit dem Ferienglück in Korea ist, dass die Angehörigen keinen Ort haben, wo sie trauern können. Sie haben auch keinen Leichnam, den sie noch einmal in die Arme schließen können oder von dem sie sich verabschieden können. Menschen brauchen Orte. Menschen brauchen diese Art von Tradition, dass man weiß, wo der Angehörige liegt. Einen Ort, zu dem man gehen kann. Und in der jüdischen Tradition ist das eine ganz besonders ausgeprägte Sitte. Deshalb auch, wenn man das mal in den letzten Jahrzehnten verfolgt, die Bemühungen des Staates Israel, immer wieder auch die Leichen der Soldaten komplett in jüdischem Boden zu beerdigen. Das Trauma und der Affront sozusagen den Juden gegenüber in der Shoah, in der Verfolgung, in dem Holocaust, dass Hunderttausende, Millionen verbrannt wurden und die Asche sozusagen versenkt wurde, in den Fluss geschüttet wurde, um noch einmal dieses Volk im Herzen zu treffen, ihm kein Ort der Trauer zu geben, auszulöschen, was an menschlicher Existenz da ist. Hier Maria aus Magdala, die Schmerzen ihrer Seele hat, die enttäuscht ist, die gerne sich persönlich noch einmal durch Berührung von Jesus verabschieden möchte. Man könnte fast sagen, ein toter Jesus im Arm, den ich beweinen kann, ist besser als gar kein Jesus, von dem ich nicht weiß, wo er ist. Das war ihre Sehnsucht. Noch einmal Abschied nehmen. Noch einmal weinen. Noch einmal einen Ort haben der Trauer. In diesem Garten Gethsemane. In diesem Garten, wo das Grab war, ein anderer Garten, gartenähnlich angelegt, so wie heute Friedhöfe gartenähnlich angelegt sind. Auch damals gab es Nischen, die schön gestaltet waren, gartenähnlich in einer wunderbaren Nische angelegt, ein Fels aufgehauen, hineingelegt, ein Grab, gearbeitet ein Grab und ein Stein davor. Sie ist an einem Ort des Todes, einem Ort, wo Menschen trauern. Ein Ort, der geschaffen ist dafür, dass Schmerz hier einen Ort hat, Tränen zu vergießen. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Und nach diesen Worten heißt es dann weiter in unserem Text, wandte sie sich um und sieht Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Oft, wenn Menschen Jesus begegnen, damals wie heute, gibt es diese Situation, dass man ihn sieht, ihm begegnet, aber noch nicht weiß, dass er es ist. Sie sieht ihn, aber sie erkennt ihn nicht. Ihre Augen sind gehalten, ihre Augen sind noch nicht geöffnet, ähnlich wie wir es vorher gelesen haben, noch hatten sie die Schrift nicht verstanden. Auch hier für Maria galt es und gilt es. Sie hatten es noch nicht verstanden. Sie war noch in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer. Sie sah Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Und Jesus sagt zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie hört Jesus reden, sie hört die Frage, die ihr schon die Engel gestellt hatten: Wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner. Wir kennen das. Es ist immer der Gärtner, der Mörder, der Schuldige. Sie meinte, es sei der Gärtner, der die Leiche klaut und verschleppt. Sie meint, es sei der Gärtner und sagt zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Dann hole ich mir diese Leiche zurück, den Leichnam, und beweine den Toten. Dann kann ich etwas festhalten von der Vergangenheit. Wir leben oft so im Umgang mit Toten, dass wir rückwärtsgewandt sind, dass wir etwas versuchen festzuhalten aus der Vergangenheit in dem Glauben, irgendwie ganz heimlich in uns, damit bleibt etwas lebendig. Aber der Tod macht stumm und der Tod beendet und der Tod trennt. Der Tod ist nicht der Ort, der Leben schafft. Der Tod beendet Leben. Der Tod hat kein Interesse daran, dass es weitergeht. Seine Aufgabe ist es, das Leben zu beenden. Sie möchte den Leichnam zurück verweilen in der Erinnerung, in der Rückschau, im Nachdenken und Andenken an das, was war. Aber in dem Ort, wo sie ist, in dem Garten, wo das Grab liegt, an dem Tag, den Gott hier sozusagen zum ersten Wochentag gemacht hat, wo Gott spricht, es werde Licht, kann diese Dunkelheit von Tod und Trauer nicht bleiben. Und was macht Jesus? Wie verändert Jesus die Szene? Jesus sagt zu ihr: Maria. Da dachte ich wieder, diese Tage, das erinnert mich an dieses Wort aus dem Alten Testament. Siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Maria. Nun kann man natürlich sagen, ja, nur weil er den Namen ruft, nur weil er den Namen ruft, erkennt sie ihn. Nein, vielleicht, wie er ihn sagt. Wie er Maria sagt. Vielleicht hat Jesus eine ganz spezielle Art gehabt, Maria zu sagen. Auf Aramäisch würde es Mirjam heißen. Vielleicht hatte er eine ganz spezielle Art, das intoniert, zu intonieren und deutlich zu machen: Hey, du, Maria, Maria. Und sie spürt in diesem persönlichen Anruf, so kann nur einer Maria sagen. Und sie dreht sich um und sagt: Rabuni, das heißt auf Aramäisch Meister. Und Jesus sagt zu ihr: Halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht vom Vater hinaufgestiegen, geh aber zu den Brüdern und sage ihnen. Diese Szene, dieses Miteinander zwischen Jesus und Maria beendet Jesus, indem er sagt: Halte mich nicht fest, berühre mich nicht, halte mich nicht fest in diesem: Du hast mich gefunden, du kannst mich festhalten in Erinnerung des Todes. Das gilt nicht für mich. Halt mich nicht fest in deiner Erinnerung von damals und an damals. Halt mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Noch ist meine Mission nicht vollendet. Noch ist nicht alles getan. Noch steht etwas Wesentliches aus. Also halt mich nicht. Halt mich nicht fest in dem, was war. Halt mich nicht fest bei meiner Vergangenheit, bei unserer Vergangenheit. Halt mich nicht fest in deinem Schmerz und deiner Trauer. Vielmehr geh. Geh. Wir könnten auch vielleicht sagen: Werde lebendig. Bleib nicht stehen. Dreh dich nicht um, wie Lots Frau sich umdrehte und nach hinten guckte und erstarrte zur Salzsäule, weil sie nach hinten gewandt war. Geh, werde lebendig, geh zu den Brüdern und sage ihnen: Ich steige hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria von Magdala geht, verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dies hat er zu mir gesagt. Schon spannend. Da ist eine Frau, die sich nicht an Konventionen hält, aufbricht, um den Leichnam in die Arme zu nehmen. Und sie wird zur ersten lebendigen Zeugin der Auferstehung Jesu. Noch bevor die Männer es begriffen haben, war die Frau am Ort des Geschehens. Wir Männer könnten uns an der Stelle mächtig ärgern, auch theologisch, dass hier nicht sozusagen all das, was hier geschieht, ausgesagt wird von jenem Jünger, den Jesus liebte. Nun, verhüllt wird es besagt, wenn es heißt, er glaubte. Er glaubte, als er das leere Grab sah und die zusammengelegten Tücher. Aber Petrus, der erste unter den Aposteln, Petrus, der den besonderen Auftrag Jesu hatte: Weide, meine Schafe. Petrus, der von Jesus gehört hatte, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Dieser Petrus, ja, den haben wir jetzt in den letzten Wochen kennengelernt, manchmal brauchte manchmal drei Begegnungen oder dreimalige Anrufungen oder dreimalige Ansprache, bis es vielleicht für ihn zugänglich wurde. Der Petrus hatte noch nicht verstanden. Auch Maria hatte noch nicht verstanden. Sie brauchte diese persönliche Anrufung Jesu in ihrem Leben. Sie brauchte diese Verlebendigung ihres Lebens erneut durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, der sie anrief und aus diesem Schmerz und der Gefangenschaft des Todes und der Trauer und der rückwärtsgewandten Erinnerung herauszuholen. Es brauchte diese persönliche, verlebendigende Begegnung mit dem Auferstandenen. Halt mich nicht länger fest, sondern steh auf, geh. Geh, denn meine Mission ist noch nicht beendet, ich muss noch etwas tun, aber geh und sage ihnen schon, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das war das Anliegen des Evangelisten Johannes, als er das Evangelium schrieb, dass Menschen begreifen, dass Gott uns durch Jesus einlädt in eine intime, persönliche Gemeinschaft. Mit Gott. Jesus war es ein Anliegen, seinen Vater zu unserem Vater zu machen und seine Nachfolger zu seinen Söhnen und zu seinen Kindern zu machen. Dafür war Jesus gekommen. Und diese Botschaft, den Schlüssel zur Erinnerung an alles, was er gesagt hatte, zum Verständnis für das, was er sie gelehrt hatte, diesen Schlüssel, oh Ärger, legt er in die Hand einer Frau, dass sie es den Jüngern sagt. Es ist ärgerlich. Aber es war so. Und Jesus findet das okay. Jesus findet es okay. Und ich glaube, dass Maria nicht unbedingt jetzt nur die total Angesehene war. Lukas beschreibt sie, Maria aus Magdala, der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die muss man auch erstmal kriegen. Und man weiß ja, dass manche Frauenzimmer auch exaltierte Frauenzimmer sind. Und durch die Jahrhunderte hat man ja auch haben wir Männer den Frauen ja immer die Emotionalität vorgeworfen. Aber vielleicht hat Jesus gewusst, ohne das begreifen es die Jünger nicht. Ohne diese Liebe, ohne dieses Herzblut, ohne dieses Engagement dieser Frau hören die überhaupt nicht zu. Und er schickte sie und sagt, sag es ihnen, sag es ihnen. Und sie geht hin und sie sagt es ihnen. Ob sie alle so richtig geglaubt haben, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich mache einen kleinen Sprung. Dann heißt es am Ende in Vers 30 unseres gleichen Kapitels, noch viele andere Zeichen, die noch nicht in dem Buch aufgeschrieben sind, hat Jesus vor seinen Jüngern gewirkt. Aber sind die geblieben? Können wir gleich loslegen? Das interessiert den Evangelisten nicht. Ihn interessiert etwas anderes. Er sagt, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Dieses aber ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Wer Jesus begegnet als dem, der vor dem Kreuz sozusagen aufhört nachzudenken, wer Jesus begegnet als einer, der sagt, die Sache mit der Auferstehung ist mir zu unglaublich, das ist mir alles, keine Ahnung, da gab es damals schon Gerüchte, dass er gestohlene Leichnam war, wir wissen das nicht. Also wer nur an Jesus glaubt, an den, wie wir es vorhin gelesen und gehört haben, den besonderen Menschen, der Gutes tat, sozial eingestellt war, politische Impulse gab, das Establishment einmal aufmischte und leider vom Establishment ans Kreuz genagelt wurde und besiegt wurde. Wer nur einen toten Jesus hat, nur einen gekreuzigten Jesus hat, hat das Evangelium nicht. Einen toten Jesus in den Arm zu halten und ihn zu beweinen, ach, wenn es doch alles gut gegangen wäre, gibt mir kein Leben, sondern behält mich in der Trauer und dem Schmerz. Nein, das wäre zu wenig. Das wäre zu wenig. Jesus steht auf und besiegt den Tod ein für allemal. Paulus gebraucht später dieses Bild von der Typologie, das auch am, sozusagen aus dieser ersten Schöpfung, in diesen ersten, als Gott die Welt schuf und den ersten Menschen schuf und Adam schuf und durch Adam die Schuld und die Sünde oder die Sünde und die Schuld in die Welt kam, so ist durch Jesus Christus, der Auferweckte, der Erstling geschaffen worden des neuen Himmels, des neuen Lebens, der neuen Wirklichkeit. Christus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. So wie die Sünde durch den einen in die Welt kam, so kommt die Auferstehung von den Toten durch den einen, der von Jesus auf, der durch Gott auferwirkt und durch Jesus in diese Welt. So kommt durch Jesus Christus Hoffnung und neues Leben in unserer Existenz, in unser Leben. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Damit ihr glaubt, dass wenn ihr euch euer Leben Jesus anvertraut, mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Nun kann man ja sagen, viele Menschen denken die Ewigkeit heute so, dass sie sagen, ach eigentlich ist ja die Ewigkeit, na wie soll ich das beschreiben, nur die Verlängerung des Diesseits, weit gefehlt. Die Ewigkeit ist nicht nur die Verlängerung meiner Befindlichkeit aus dem Hier und Jetzt. Die Bibel lehrt uns eine Auferstehung von den Toten. Wir werden auferstehen. Wir werden auferstehen und werden Gemeinschaft haben in einem verwandelten Leib mit Gott, in einer unauflöslichen und unauflösbaren Einheit und Gemeinschaft mit ihm sein. Und wenn diese Botschaft in mein Herz kommt, wenn diese Botschaft für mich lebendig wird, wenn ich entdecke, dass Jesus Christus zum Vater geht, so wie er es ihm gesagt hat, um Wohnungen für euch vorzubereiten. Ich gehe zum Vater, um Wohnungen für euch vorzubereiten, damit ihr immer alle Zeit bei mir und bei meinem Vater und bei eurem Vater seid. Dann kommt da eine große Herrlichkeit auf uns zu. Dann ist das etwas, worauf wir uns freuen können. Dann ist das etwas, was unsere Beurteilung von dem, was heute und hier wichtig ist, anders wertet. Vieles von dem, was wir dann sozusagen gerne mitgenommen hätten ins Jenseits, lassen wir dann zurück, weil wir wissen, es bedeutet dort nichts. Es ist so ganz anders dort. Unsere Wertvorstellungen greifen dort nicht. Es gibt so eine kleine humorvolle Anekdote, wo ein reicher Kaufmann, bevor er starb, alles verkaufte und seinen ganzen Besitz und sein ganzes Geld einschmelzen ließ in Goldklumpen. Und er machte goldene Quader, ließ er gießen aus dem Reichtum, der ihm gehört. Und als er verstarb, sorgte er dafür, dass dieses sozusagen mit ihm in das Grab gelegt wurde. In unserer Erzählung geht es dann so weiter, dass er tatsächlich mit dem Rucksack voller Goldklumpen oben an der Türe ankommt und klopft und sein Reichtum mit hineinnehmen möchte in den Himmel. Und er klopft bei Petrus und fragt, kann ich rein? Und dann macht Petrus, wie das heute so üblich ist, erstmal eine Taschenkontrolle. Am Flughafen kennen wir das ja auch. Und sagt, oh, du kannst nichts mitnehmen in den Himmel. Doch, sagt er, ich möchte meinen Rucksack mit dem Gold mitnehmen. Und dann ist Petrus unsicher. Und dann kommt ein Engel dazu und sagt, Petrus, lass ihn durch. Er hat doch nur Pflastersteine mit. Was uns wertvoll ist in unseren Augen, was uns bedeutsam ist, ist im Himmel, wenn alle Straßen Gold gepflastert sind, nur ein Pflasterstein. Was uns bedeutsam ist, hier und jetzt, ist angesichts der Ewigkeit und der Auferstehung und des neuen Himmels zweitrangig. In der Begleitung meiner Eltern der letzten Wochen, als wir beide in der Wohnung waren, meine Schwester und ich, haben wir die Zimmer angeguckt und haben festgestellt, was sie uns bedeuteten. Wir sind in der Wohnung aufgewachsen. Und was bleiben wird und was weggehen wird. Und dass nichts bleibt, was uns bedeutsam war. Angesichts der Ewigkeit, angesichts der Zeit, die vor uns liegt, tritt eine völlig andere Wertung ein. Jesus ist auferstanden. Und er macht deutlich, er geht zu dem Vater, damit wir auch zum Vater kommen. Er bereitet uns Wohnungen. Er möchte, dass sein Vater unser Vater ist und dass es zu einer lebendigen, persönlichen Gemeinschaft kommt. Auferstehung bedeutet nicht nur, dass ihm hier und jetzt etwas für mich ein bisschen anders wird, sondern Auferstehung bedeutet, es gibt eine Auferstehung von den Toten. Es gibt ein Himmelreich. Es gibt einen Himmel, eine Gemeinschaft, eine Zeit, eine Ewigkeit mit Gott. Wie kann das in unseren Gedanken ein wenig mehr lebendig sein? Jedes Jahr, so sagte Laura, hören wir über Ostern oder auch Pfingsten oder auch Weihnachten. Was ist es? Wie kann diese Freude auf den Himmel, wie kann das unter uns Christen lebendiger werden? Wie kann es wieder unter uns zu einer Erfahrung werden, dass wir uns freuen auf die Ewigkeit? Eine kleine Geschichte erzählt, dass sein Vater seinen Sohn, der in dem Teenageralter war, sehr traurig sitzen sah. Und er fragt ihn, was ist los mit dir? Warum machst du so einen traurigen Eindruck? Ach, sagt er, weißt du, manchmal ist es in mir, als würden zwei Wölfe in mir kämpfen. Der eine ist rachsüchtig und wütend und will kämpfen und will zuschlagen. Und der andere, der will lieben, der will barmherzig sein. Der will trösten, der will weich sein. Ja, sagt der Vater, das kenne ich auch von mir. Aber wer wird gewinnen, fragt der Junge. Nun sagt der Vater, der, den du am meisten fütterst. Und ich habe so für mich gedacht, haben wir keine Freude auf den Himmel und auf die Ewigkeit bei Gott und mit Gott? Haben wir keine Freude und keine Zuversicht über die Auferstehung von den Toten und dass wir, wenn wir Menschen beerdigen, wir sie wiedersehen werden? Haben wir das zu wenig, weil wir vielleicht diese Hoffnung zu wenig füttern? Weil wir zu wenig daran denken, dafür beten, Gott darüber loben? Haben wir zu sehr unsere Augen fixiert auf Jesus, hilf mir in meinem Alltag hier, jetzt und heute? Haben wir vielleicht zu viel unsere Augen darauf gerichtet, dass es mir hier jetzt gut geht und Jesus mir hier jetzt hilft, was nicht schlecht ist, aber doch meinen Blick so gefangen hält auf das Hier und das Jetzt? Gott möchte mit der Auferstehung uns den Himmel öffnen, so wie es auch heißt, dass in der Kreuzigung, bei der Kreuzigungsszene, es kam eine große Finsternis und der Vorhang des Tempels zerriss von oben nach unten. Gott gibt den Zugang zu seiner Herrlichkeit. Gott gibt den Zugang zu sich frei. Dafür ist Christus gekommen. Dafür ist er auferstanden. Dass wir Zugang haben zum Vater, hier und jetzt. Dass wir Ewigkeit haben, die hier beginnt, wenn wir Jesus unser Leben geben. Und dass wir Vorfreude haben auf den Himmel. Ich lade uns ein dazu, dass wir neu darüber nachdenken, ob und wo wir an unserer Stelle vielleicht neu füttern müssten, den Teil in uns und die Hoffnung in uns nähren müssten, da kommt noch was, da kommt Ewigkeit, da kommt Begegnung mit Gott, da ist lebendiges Miteinander bei Gott und mit Jesus, da ist Wiedersehen mit den Menschen und da ist jener Tag, von dem Paulus einmal sagt, in seinem Namen werden sich beugen alle Knie. Dann wird alle Welt erkennen. Dann werden die Augen aller aufgetan werden. Dann werden alle erkennen müssen und sehen, Jesus ist der Herr. Und wir dürfen uns heute schon freuen, dass wir es gehört haben, wie Jesus deinen und meinen Namen gerufen hat, uns die Augen geöffnet hat. dafür, dass er der Herr ist, dass er auferstanden ist, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, dass er meine Schuld bezahlt hat, dass er lebt und dass er mich hineinzieht in sein Auferstehungsleben, dass er mir heute schon anvertraut und dass er einmal nicht enden wird, sondern diese Ewigkeit legt ihr heute in mein Herz. Und auch wenn der Tod uns einmal auslöscht in dieser Zeit, in dieser Welt, wir werden auferstehen und wir werden mit Jesus sein und wir werden bei Gott sein. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Dafür ist Jesus auferstanden. Diese Tür hat er aufgemacht und darüber lohnt es sich, nachzudenken, sich zu freuen und diese Hoffnung zu nähren, dass sie in uns lebt und unsere Herzen weit macht und froh macht, wenn der Tag kommt, wenn Jesus uns ruft, in die Ewigkeit und in die Gemeinschaft zu ihm. Amen.